Herzlich willkommen zurück zum Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute in der Folge mit einem ganz speziellen Thema KI. Und es freut mich super, dass Jan Schönbeckers dabei ist. Ein bekannter, mittlerweile guter Freund und auch Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich bin super gespannt, Jan, auf deine Perspektiven und insbesondere deine Geschichte und zu deinem jetzigen Punkt mit deinem Unternehmen Hase und Igel. Freue mich, dass du dabei bist und sag gerne mal, wer du bist und was du machst.
Moin, ja, schön dabei zu sein. Danke für die Einladung. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich bin Jan Schönmakers, Gründer und Geschäftsführer von Hase und Igel. Hase und Igel ist ein ziemlich heißes, recht hoch award-dekoriertes KI-Unternehmen an der Grenze zwischen Startup und Scale-Up. Was machen wir? Wir machen nicht das, was die meisten Menschen heute mit KI verbinden, nämlich irgendwie Generative AI, sowas wie ChatGPT und Ähnliches, sondern wir machen eine analytische KI, die dir keine geile Geschichte erzählt, sondern die mehr so der nüchterne Analyst ist, der die Zusammenhänge um dich rum im Markt, im Unternehmen entdeckt, die dir sonst entgehen würden und die auf der Basis zeigt, wie du erfolgreicher wirtschaften kannst. Wenn man sowas hört, dann geht man immer von aus, dass ich irgendwie Techie bin, Informatik studiert habe oder wenigstens Mathematik. Das könnte aber nicht weiter weg von der Wirklichkeit sein. Ich bin Marketing-Kommunikations-Heini, Medienwissenschaftsmagister, um es genau zu sagen, und habe eigentlich 15 Jahre in Marketing, Kommunikation, etwas Vertrieb auf dem Buckel und habe einerseits mit Hase und Igel mein viertes Unternehmen gegründet, weil es mich immer wieder ins Unternehmertum gezogen hat, weil das meine eigentliche Leidenschaft ist, neben der Musik. Auf der anderen Seite habe ich Hase und Igel gegründet auf dem akuten Pain und der latenten Frustration als Marketer, dass wir keine besseren Tools haben. Wer eine Fabrik managt, wer Aktien tradet, wer Maschinen entwickelt, designt, der hat wirklich coole KI-gestützte, datengetriebene Software, die ihm dabei hilft. Wer Marketing und Vertrieb macht, der hat haufenweise Lösungen, die einzelne Sachen durchaus gut machen, aber das meiste davon ist nicht intelligent. Das meiste davon zeigt dir vielleicht, was ist, gibt dir aber keine Empfehlung, hilft dir nicht, es besser zu machen und zeigt dir auch bestenfalls einzelne Silos und nicht den Wald statt der Bäume. Und das hat mich echt umgetrieben, über Jahre weg. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, wenn das sonst jetzt keiner bauen kann. Ich habe das wirklich mit etlichen IT-Abteilungen und Unternehmen versucht und ich bin aber überzeugt davon, dass das geht. Dann muss ich den Beweis wohl antreten, dass es wirklich geht. Und das haben wir jetzt in den letzten 5 Jahren gemacht. Und das hat sehr gut geklappt, nicht zuletzt, weil ich glücklicherweise früh einfach richtig geile Entwickler und Data Scientists gefunden habe, die alles das können, was ich eben nicht kann. Denn eine Idee zu haben, ist das eine, aber es auch umsetzen zu können, ist das andere. Und als Unternehmer weiß ich aus leidvoller Erfahrung, dass es an der Umsetzung meist scheitert. Es wird immer so viel gehudelt von Beratern und Coaches und so weiter mit Ideation und Design Thinking und sonst was. Die Wirtschaft krankt nicht an hinreichend freshen Ideen. Das Problem ist, dass die meisten Leute halt nur eine geile Idee haben, aber dann die Umsetzung nicht vernünftig voneinander kommt oder sie setzen es um, aber die Umsetzung ist kacke. Und das muss zusammenkommen, diese Mühen der Ebene. Und da ist halt auch super wichtig zu wissen, was man nicht kann und wen man dafür braucht.
Jetzt hast du schon eigentlich das Ende getriggert oder beziehungsweise so euer Happy End. Aber vielleicht auch die wichtigste Frage noch direkt am Anfang. Bist du mehr Hase oder mehr Igel?
Ich bin tatsächlich beides. Wir haben bei uns so ein Hasen- und Igel-Score entwickelt, ohne Scheiß, an dem scoren wir unsere Produkte, unsere Kunden und uns selbst, wo man wirklich immer bewertet, wie weit ist das auf der Hasen- und auf der Igel-Skala. Und der Hase ist halt der, der im Zweifel in der Ecke zu schnell, zu spontan losrennt und damit zu viel Energie verbraucht, anstatt mal in Ruhe erst nachzudenken, der aber auch mega agil und wendig ist. Wenn es dann doch anders kommt, schlägt der sofort einen Haken. Der Igel ist der, der erstmal gründlich nachdenkt und das Spiel versteht und dann mit möglichst wenig Aufwand möglichst effizient die richtigen Hebel in Bewegung setzt und damit natürlich effizienztechnisch dem Hasen weit überlegen ist. Aber wenn es anders kommt als gedacht, Was macht Nigel? Der rollt sich ein und wird vom Laster überfahren. Dann ist er nicht so schnell am Reagieren. Und ich bin wirklich so recht hoher Hasen und recht hoher Igelskor. Ich neige dazu, definitiv irgendwie schnell loszupreschen und vielleicht auch mal zu schnell und dann zurückrudern zu müssen. Aber ich möchte auch immer, dass die Dinge Sinn ergeben und bin ein totaler Analyse-Geek. Das hat mich im Marketing immer schon vorher zu einem Alien gemacht, weil es ja nicht unbedingt die Standardkonfiguration von Marketing-Kommunikationsleuten ist. Deswegen hänge ich so genau dazwischen und habe wahrscheinlich auch das Unternehmen daher so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, um eben beide Bereiche unterstützen zu können.
Letzten Endes ja auch Kernfaktoren des Unternehmertums irgendwo, auf der einen Seite flexibel zu sein, aber analytisch und auch datengetrieben voranzugehen, um irgendwo ja ein Ergebnis zu erreichen, was man noch erreichen möchte oder so, wie du es geschafft hast, die Vision umzusetzen. Gehen wir mal ein Stück in deine Vergangenheit. Du hast schon angeteasert, du warst selber im Marketing und auch mal in größeren Strukturen. Wie hast du daraus ja die Lösung, die du jetzt entwickelt hast, überhaupt als Problem erkannt oder auch mitgenommen? Das war ja der Grundstein für den jetzigen Weg.
Das Problem zu erkennen ist sehr einfach gewesen, wenn man von der Uni kommt und sich einigermaßen interessiert hat für sein Studium. Man kann das ja irgendwie so abreißen nach dem Minimax-Prinzip und sagen, ist halt eine Berufsausbildung. Und ich will da möglichst schnell fertig sein, um meinen Beruf, den ich machen möchte, machen zu können und ordentlich Geld zu verdienen. Und ich gestehe freimütig, dass ich so auch ins Studium rangegangen bin. Also ich hatte absolut keinen Bock, noch mehr irgendwo die Schulbank zu drücken. Ich hatte nach dem Abi schon echt genug, aber mir war klar, einen anständigen Job kann ich jetzt machen mit dem Studium, zumindest in dem Bereich, in den ich rein will. Und dann war es halt wirklich so, ja, möglichst schnell durchziehen und dann endlich in die wirkliche Welt. Aber mich hat dann wirklich das ein oder andere im Studium von Anfang an gekickt und neugierig gemacht. Und ich habe dann große Lust auch auf Forschung und auf Hypothesenbildung entdeckt. Nicht Theorie um der Theorie willen, das war nie mein Ding, aber wirklich so, wir können was über die Welt lernen, indem wir Dinge abstrakter sehen und dann konkret verproben. Das fand ich mega und da habe ich mich tief in die Forschung und in die Methoden gegraben, da auch dann noch an der Uni gearbeitet. Und wenn man mit so einem Blick irgendwo, wenn man das aufsaugt, die Methodik, die du an der Uni lernst, den Blick und du gehst dann in die Wirtschaft, dann bist du echt vor den Kopf gestoßen, wie dumm das meiste ist. Und zwar nicht, weil die Leute dumm sind, sondern weil einfach die Prozesse mehr nicht hergeben, die vermeintlichen Sachzwänge mehr nicht hergeben, dann stehst du vor und sagst jetzt nicht im Ernst. Nicht im Ernst, ja, du hast immer gehört, Effizienz und Streamlining und Shareholder Value und Prozessoptimierung und dann guckst du dich um und sagst, das ist jetzt das Ergebnis. Insofern das Problem erkennt, glaube ich, jeder, der von außen in dieses Wirtschaftssystem kommt, ziemlich schnell, zumindest wenn das aus so einer Uni-Richtung ist. Viel spannender ist zu gucken, wie kann man es denn lösen und was kann man überhaupt lösen? Denn manche Sachen hängen halt auch an kulturellen Faktoren. Die sind nicht direkt zu lösen, die muss man schwierig moderieren, die kann man besser machen, aber da kann man nicht einfach sagen, ja, pack ein besseres System rein, nimm die Methode und dann läuft's. Manches hängt auch einfach grundsätzlich an der Trägheit großer Organisationen. Die kriegst du den nie ganz ausgetrieben. Es kann besser werden, aber ein Öltanker wird kein Schnellboot mehr. Aber es gibt auch einfach Probleme, die lassen sich lösen mit besserer Technik oder mit besserer Organisation. Und das eine vom anderen zu trennen, das ist absolut nicht trivial. Und da bin ich auch bewusst auf eine Lehrreise gegangen. Ich habe immer schon ein Herz fürs Unternehmertum gehabt, habe auch mein Studium mir schon zu guten Teilen finanziert damit, dass ich kleine Unternehmen gegründet habe und betrieben habe, also irgendein Kram halt, ja, irgendwie so Direktmarketing, Promostände, studentische Werbeagentur, jetzt nichts, womit du irgendwie reich, schön und berühmt wirst, aber eben was, wo du wirklich unternehmerisch Blut lecken kannst und dir ein vernünftiges Leben auf studentischem Niveau finanzieren kannst. Und hatte immer diese Intuition, ich will in kleine, agile Einheiten rein. Und da bin ich auch erstmal rein in Beratung, Agentur, kleinen Ökostromanbieter, der sehr aggressiv am Wachsen war. Habe dann aber immer gemerkt, die Probleme, die wir bei uns gelöst kriegen, die kriegen die ganzen größeren Unternehmen nicht gelöst. Wenn die versuchen, es so zu machen wie wir, Du unterhältst dich in Arbeitskreisen von Verbänden, du unterhältst dich auf Konferenzen, du arbeitest mit Kooperationspartnern zusammen, die scheitern dran, obwohl sie es genauso versuchen. Und gleichzeitig, wenn es um den Markt geht, gerade im Energiebereich, drücken sie uns trotz ihrer schlechteren Prozesse an die Wand. Weil einfach kleine Unternehmen in vielen Bereichen natürlich nicht die Wirtschaftsmacht haben, nicht die politische Macht von Konzernen. Und dann habe ich für mich wirklich beschlossen, ich will und muss lernen, obwohl das kulturell im Zweifel nicht mein Ding ist, wie Konzern funktioniert. Warum Konzerne scheitern an Lösungen, die bei Mittelständlern oder Dienstleistern funktionieren und warum trotzdem diese oft ziemlich dysfunktionalen Gebilde so viel Power auf die Straße kriegen. Und bin dann eben in einen größeren Energiekonzern und war da insgesamt 7 Jahre als Manager und da habe ich dann einerseits viel über Konzernpolitik, Politik in Deutschland und so weiter gelernt, habe aber andererseits auch wirklich deutlich tiefer begriffen, warum vermeintlich triviale Dinge in großen Organisationen oft so schwierig sind und was sich davon ändern lässt mit zum Beispiel besseren Prozessen, besserer Technik und was sich damit nicht ändern lässt, was, wenn überhaupt, ein Führungsthema ist. Bin ja aber kein
wenn ich einhaken
Führungscoach.
Darf, warum ich, oder was sind die Dinge, die du da genau erkannt hast? Vielleicht einfach die aus deiner Perspektive Top 3?
Top 3 ist erstens Silo-Denken. Das ist das große Top 1, das gerade großen Organisationen oft das Genick bricht, weswegen sie sich dumm verhalten, obwohl sie viele intelligente Leute da sitzen haben. Das zweite ist ein Mangel an Klarheit in der Führung und in den Kriterien. Es ist sehr viel Willkür, sehr viel Politik, weil nicht klar ist, auf welcher Basis entscheiden wir eigentlich. Und der eine versucht es dem Chef recht zu machen, der andere versucht es jedem Chef recht zu machen. Aber es gibt nicht wirklich eine gemeinsame Linie und es gibt vor allem keine klaren Kriterien. Wann ist auch mal jetzt gut? Wann trifft man jetzt die Entscheidung? Wann hat man genug diskutiert oder genug Informationen? Was
oder welche Punkt Entscheidungsfreiheit ist, hat man auch? Das,
genau.
Ich glaube, ich finde immer, es gibt zu wenig Rahmen, sondern es gibt einfach zu viele konkrete Ziele und Bestimmungen und zu viele Institutionen oder Kreise, die Entscheidungen treffen, aber dafür viel zu lange Zeit brauchen.
Absolut. Und das Dritte ist wahnsinnig ineffiziente Kommunikation durch Informationsüberflutungen, weil irgendwo dieser Irrglauben ist, jeder muss alles wissen. Und damit wissen am Ende alle nichts, weil jeder so überflutet wird mit Reportings und Informationen und so weiter aus allen Ecken und Enden, dass die wirklich wichtige Info im Zweifel darin völlig verloren geht und er trotzdem voll gestresst ist, weil er den ganzen Tag PowerPoints wälzt und in Meetings sitzt. Und das sind drei Themen, in die ich mich verbissen habe, weil, wie gesagt, es gibt andere Probleme dort, die was mit wirklich mit Führung, mit Struktur, mit Organisation, mit Philosophie zu tun haben. Und da gibt es zum Glück Leute, die sich drum kümmern. Aber wie gesagt, ich bin kein Organisationsentwickler, ich bin kein Führungscoach. Das ist nicht meine Arena. Mich hat immer interessiert, wo kann man wirklich am Handwerk mit besserer Technik oder besserer Grundlage ansetzen. Und das sind aber drei Bereiche, in die kann man sich verbeißen. Da ist Technik wenn man darunter die Kombination eben einerseits Daten, andererseits Analysen versteht, Reportings, also sagen wir, das, was wir im größeren Sinne mit Hase und Igel auch machen, eine mögliche Lösung, keine hinreichende. Ich muss die Technik auch anwenden. Wenn ich ein geiles System mir baue im Unternehmen und ich verbiete den Leuten aber damit zu arbeiten oder ich verunmögliche es ihnen, dann werde ich damit auch nur Geld ausgegeben haben, keinen Nutzen gezogen haben. Aber es ist schon mal eine notwendige Voraussetzung, weil du die Möglichkeit hast, mit der Kombination aus Big Data und KI einerseits diese verschiedenen Silos zumindest datentechnisch zu überbrücken. Und wenn du sicherstellst, dass die vielen oft gegeneinander arbeitenden Abteilungen die gleiche Datengrundlage haben und eine gegenseitige Transparenz, dass es einen Tisch gibt überhaupt, um den sich alle versammeln können und anerkennen können, ja, das ist die Realität. Und wir agreeen, wir stimmen zu, das ist die Realität. Dann können wir uns die Köpfe drüber einschlagen, wie wir die deuten. Aber wir haben überhaupt erstmal eine Definition. Wir sehen den Wald statt nur der Bäume. Zweitens das Thema Entscheidungskriterien. Wenn es keine Entscheidungsregeln gibt, wenn die Leute datengetrieben entscheiden sollen, laut Konzernfunktionsrichtlinie in der Praxis, aber der Chef doch immer das letzte Wort haben will, wird es trotzdem nicht funktionieren. Aber sofern das Unternehmen halbwegs okay geführt ist, schaffst du mit KI eine Chance überhaupt, eine Voraussetzung, datengetrieben vernünftig zu entscheiden, weil die Algorithmen in der Lage sind, aus den Daten wirklich die Logik und die Zusammenhänge rauszuziehen und dann die Menschen nicht nur zu bombardieren mit, das ist deine KPI 1, das ist deine KPI 2, so steht die Churn Rate, so steht der Ausschuss in der Produktion, sondern indem du ihnen Aussagen mit Komma gibst, indem du ihnen sagst, so stehen die Bestände im Lager, Komma. Das ist schlecht, denn sie sollten eigentlich so stehen, aus dem und dem Grund. Hier kannst du ansetzen, um zu optimieren. Und vorausgesetzt, dieser Marktfaktor bleibt gleich, wird das Ergebnis sein. Wenn der sich ändert, was eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, wird das Ergebnis sein. Dazwischen wirst du dich einpendeln, hier kannst du ansetzen. Dann habe ich eine Grundlage zu entscheiden, weil ich dann nicht den ganzen Tag nur da sitze und parallel zu dem Job, den ich irgendwo als Manager oder Sachbearbeiter machen muss, noch Excels rumschiebe und rechne und schwitze, weil ich nie gut in Statistik war, was für die meisten Leute gilt, sondern weil ich sehe, Datengrundlage da, Transparenz über meine Möglichkeiten da, Einschätzung da. Und dann kann ich sagen, ja, da übernehme ich Verantwortung, das Risiko gehe ich ein, das ist ein kalkuliertes Risiko und habe eine hohe Ertragschance machen. Und das bringt dann mich auch zu dem dritten Problem, diesem Reporting- und Informations-Overkill im Betrieb. Du hast eben durch KI die Möglichkeit, viel feiner nochmal zu personalisieren, auch schon durch gut programmierte Lösungen in der Technik, auch ohne KI, mit KI, aber nochmal viel mehr, viel feiner zu differenzieren, wer eigentlich aus den gleichen Daten und Analysen in der Basis welche Empfehlungen kriegt und welche Empfehlungen auch sieht.
Macht es ja furchtbar unattraktiv, die Entscheidung auf Daten beruhen zu lassen, wenn die Daten nicht richtig aufbereitet sind oder auch im falschen Kontext angesiedelt sind. Ich find's cool, dass du es auch nochmal so betonst, das Thema datengetriebene Entscheidung. Oft begegnet man ja auch der Angst, dass die KI oder das System für dich oder für den Manager oder für die entscheidende Person die Entscheidung trifft. Aber so soll es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja genau der falsche Ansatz, weil man die Erfahrung ja trotzdem braucht. Und das ist ja auch euer Ansatz, einfach nur eine bessere Grundlage dafür zu bieten. Ich glaube, dafür zu sensibilisieren ist unglaublich wichtig. Aber geh noch mal vielleicht gerne mal rein, weil wir haben so ein bisschen um den heißen Brei in dem Sinne rumgesprochen. Was macht ihr denn eigentlich genau? Also was für Lösungen habt ihr und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt da sitze und auf Grundlage eurer Lösung entscheiden treffen möchte?
Wir haben eine KI-gestützte Plattform, die man sich wie ein Lego-Baukasten vorstellen muss. Mit der kannst du alle möglichen verschiedenen Lösungen bauen um einen bestimmten Kern rum. Den erkläre ich gleich. Dementsprechend gibt es zwei Modi, wie du mit Hase und Igel arbeiten kannst. Der eine nennt sich Neudeutsch Platform as a Service. Der heißt, ich will den Lego-Baukasten. Anleitung mache ich mir schon selbst. So, gebt mir die Bausteine, ich baue mir damit was. Und da kommen die Lösungen in einer wahnsinnig weiten Range zum Einsatz. Von der Vorhersage von Schwankungen beim Bitcoin bis zur Aufdeckung von kriminellen Netzwerken an Produktfälschern ist das wirklich von hier bis zum Mars, was Leute Cooles mit unseren Lösungen bauen können. Auf der anderen Seite, auch wie bei Lego, haben wir aber eben schon fertige Produkte, so dass du hingehst, sagst, hey, alle Kinder wollen eine Ritterburg, alle Kinder wollen irgendwo die Feuerwache oder so oder den Bauernhof und dann gibt's die ja bei Lego auch schon fertig. Und das sind unsere Software-as-a-Service-Produkte. Da haben wir aus den Bausteinen schon Sachen zusammengebaut, wo wir wissen, das treibt viele Unternehmen um und das kannst du Plug-and-Play direkt einsetzen und es dir helfen. Der Kern ist bei beiden Schienen immer, wir sammeln automatisch, also die Algorithmen sammeln aus allen verschiedenen Datenquellen und Silos im Unternehmen die Daten ein und bringen sie an einen Ort zusammen in einer deutschen Cloud und bilden sie aufeinander ab. Das klingt sehr technisch, heißt einfach, sie machen sie vergleichbar. Also wenn du 5 Systeme hast, du hast denselben Ort, die werden garantiert 5 verschiedene Arten haben, diesen Ort zu bezeichnen. Das eine nimmt die Postleitzahl, das andere Geokoordinate, das dritte den Namen etc. Also musst du den Kram vergleichbar machen, bevor du irgendwas rechnen kannst. Die ziehen aber nicht nur alle deine Daten an einem Ort zusammen, sondern die gehen auch noch raus in den Markt um dein Unternehmen rum. Und sammeln alle Informationen, die du da digital kriegen kannst, darüber, wie sich deine Kunden informieren, was deine Wettbewerber machen und wie sich die Umwelt entwickelt. Beispielsweise, ja, was suchen die Leute? Was lesen die? Wo informieren die sich? Wie bewerten sie Produkte? Was geben Wettbewerber an Werbung aus? Was bauen die für Stellen auf? Was machen die für Umsatz? Aber auch zum Beispiel, wie entwickeln sich äußere Faktoren wie Bevölkerungsgröße, Kaufkraft, Wetter, alles, was dein Geschäft beeinflussen kann. Die laufen wie so Oktopusarme raus und ziehen dir diese Daten zusammen. Und dann läuft die KI, die hilft auch schon beim Integrieren, aber dann kommt ihre eigentlich große Stunde, dann läuft die drüber und zeigt dir in den Daten, wie sind die Zusammenhänge, was kannst du damit machen, um erfolgreicher zu sein. Und bei unseren fertigen Produkten ist der Fokus dabei auf Marketing und Vertrieb, einfach weil ich daherkomme und weil ich dafür gute Ideen hatte. Ich habe eben keine gute Ideen für Betriebsautomatisierung, weil ich kein Ingenieur bin. Wenn du Ingenieur bist, gute Ideen hast, kannst du dir mit unserem Baustein was Geiles bauen. Aber die Empfehlung, die wird nicht von mir kommen, was du bauen musst. Dann musst du kommen und sagen, hey, ich will da was Geiles bauen. Dann können wir dabei helfen. Marketing kriege ich wohin? Und dementsprechend haben wir dort entlang der ganzen Marketing-Wertschöpfungskette, die du typischerweise durchläufst, Lösungen. Die fangen an bei der ersten Frage, die du in der Regel stellst. Ist das überhaupt ein Produkt? Will das irgendwer? Sprich, Nachfrageprognosen, Nachfragemessungen, Nachfrageprognosen. Auch wirklich runtergebrochen bis auf den kleinsten Ort. Macht Sinn für mich, eine Zahnarztpraxis in Göschwitz zu eröffnen? Oder sind da gar nicht genug Leute, die einen Zahnarzt brauchen? Oder sitzen da schon zu viele Zahnärzte? Wenn ich dann sage, ja, das ist ein Produkt oder es ist ein Thema, das Leute interessiert, das lohnt sich prinzipiell von der Nachfrage her, ist das nächste, was ich wissen will. Geil, kann ich da verkaufen, aber wie verkaufe ich es denn? Wie erreiche ich die Leute? Wann muss ich auf welchem Kanal, mit welchem Budget Werbung schalten und Kommunikation machen, damit ich die richtigen Leute in meine Praxis, in meinen Laden, in meinen Webshop, was auch immer ich habe, kriege?
Was ist für euch die KI und was Big Data Analyse? Also ganz viel ist ja auch ein Thema einfach der Datenanalyse und erstmal die Daten anzubinden, die man bekommt und die mit Sicherheit auch ihr bekommt in den Unternehmen. Aber auch fürs bessere Verständnis, was genau macht jetzt darin die KI und warum ist es auch notwendig, das Ganze wirklich mit einer Intelligenz aufzusetzen?
Also bei uns kannst du die KI von der Datenanalyse nicht trennen, weil es ja eine analytische KI ist, die genau den Job hat, die Daten analysefähig zu machen und daraus die Erkenntnisse zu ziehen. Wo kommt sie spezifisch zum Einsatz? Das ist einerseits eben in der Datenerhebung und Integration. Wenn du jetzt zum Beispiel wissen willst, wie sich Leute zu Kinderfahrrädern informieren, musst du überhaupt erkennen, dass es um ein Kinderfahrrad geht. Und du musst auch erkennen, dass es um ein Kinderfahrrad im richtigen Kontext geht, dass da nicht einer nur sein altes Kinderrad auf eBay vercheckt, sondern dass wirklich jemand sich andersrum informiert, weil er eins kaufen möchte. Und das ist schon was, wo KI zum Einsatz kommt, um zum Beispiel mit Language Models zu verstehen, in welchem Kontext sind die Leute gerade unterwegs und betrifft das überhaupt das, was wir wissen wollen. Dann in der Integration kommt KI zum Einsatz, um die Dinge zusammenzuführen, die du nicht so einfach zusammenführen kannst. Wenn du zum Beispiel im Online-Marketing Sachen trackst, da hast du noch, nächstes Jahr ändert sich das ja, aber noch fast überall Cookies. Und dann misst du die Sachen durch und dann hast du deine Conversions gezählt, da brauchst du keine Intelligenz für. Das ist einfach Dreisatz. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Promostand machst am Campus oder du hängst Plakate oder so, da kannst du ja nicht Conversions tracken. Da laufen die Leute vorbei und vielleicht machen sie danach was, vielleicht auch nicht. Da kannst du ja aber nicht hart messen. Da musst du ermitteln aus dem Verhalten der Leute und aus den Änderungen, hat das jetzt was gebracht oder nicht, indem du zum Beispiel modellierst, also nochmal statistisch berechnest, wie viel hättest du denn jetzt normalerweise verkauft in so einer Woche im November? Und du weißt, wo du ein Plakat geschaltet hast, du weißt, wann du es geschaltet hast, und dann ermittelst du, hast du jetzt klar mehr verkauft, statistisch signifikant mehr verkauft, als du sonst verkauft hättest, und ist das statistisch signifikant in einem Zusammenhang zu dem Geld, das du dafür dieses Plakat ausgegeben hast? Dann kannst du sagen, das Plakat hat mir dies und das gebracht. Das ist jetzt für sich erstmal noch nicht KI, das könntest du auch manuell machen. Der große Unterschied dort ist aber, dass zum einen das Zusammenführen der Daten über die Systeme was ist, was manuell fürchterlich aufwendig und fehleranfällig ist, eben schon alleine, weil, wie vorhin das Beispiel, ja, der eine rückt den Plakatstandort als Geokoordinator aus, der zweite als Straßenadresse, der dritte irgendwo als Google Place ID und sonst was. Da excelst du dir einen Wolf, wenn du das per Hand machen willst. Und das andere ist eben die statistische Berechnung. Auch das geht per Hand. Habe ich an der Uni über Monate weg in schönen DFG-Projekten gemacht. Aber warum sollte man das über Monate weg tun und sich dabei möglichst noch verrechnen, wenn das Algorithmen in 5 Sekunden können und sich nicht verrechnen? Da gibt einem KI einfach eine größere Reichweite. Die macht in der Modellierung vieles von, sie kann auch noch mehr als das, was wir Menschen an Statistik machen, aber vieles, was sie macht in der Modellierung, ist was, was du auch als Mensch könntest. Aber dadurch, dass sie das millionenfach schneller kann und dabei keine Fehler macht, hast du den Luxus, dass du Probleme wirklich ganzheitlich greifen kannst. Du musst nicht mehr deine Modelle übertrieben einfach machen, damit du es irgendwie noch rechnen kannst. Und wie so oft irgendwo dann in der Volkswirtschaft zum Beispiel, ja, wir tun jetzt mal so, als hätte das keinen Einfluss drauf, weil sonst kann man es nicht mehr rechnen. Dann schmeißt du da 200 Variablen ein. Ist auch egal. Die Algorithmen kriegen das hin. Die rechnen die dann schnell mal eine 500 Milliarden Kombinationen durch. Du kriegst trotzdem ein Ergebnis. Das wäre sonst ein jahrelanges Projekt gewesen und damit von den Kosten, von der Zeit her gar nicht realistisch machbar. Theoretisch machbar, aber nicht praktisch machbar. Da gibt uns quasi einfach KI 7 Meilenstiefel. Sie gibt uns keine neuen Fähigkeiten, die wir nicht gehabt hätten, aber sie gibt uns 7 Meilenstiefel, mit denen wir viel schneller rennen und viel höher springen können. Und was, wo KI auch zum Einsatz kommt, wo sie tatsächlich auch in analytischer Hinsicht besser ist als wir Menschen, ist die Analyse von Inhalten, von menschlichen Äußerungen, weil sie nicht unsere Biases hat. Wir neigen dazu, wenn wir verstehen wollen, was andere sagen, das rauszuhören, was wir gerne raushören wollen. Wenn du jetzt Kunden zuhörst im Service oder bei einer Customer Clinic oder Patienten zuhörst als Arzt, du hast immer schon so eine Ad-Hoc-Hypothese. Du siehst, wer dir gegenüber sitzt und denkst, ja, der wird das und das haben. Und dann neigst du dazu, das auch rauszuhören. Selbst wenn du bewusst versuchst, das nicht zu tun, das geht mit sehr viel Konzentration, aber es kostet wahnsinnig Energie und dann schlüpft dir doch wieder dein Klischee durch. Eine analytische KI, die hat keine Klischees. Die zeigt dir völlig nüchtern, was das Gegenüber wirklich gesagt hat, in welchem Kontext oder wie sich deine Analysegesamtheit, deine Kunden oder deine Zielgruppe oder was auch immer deine Mitarbeiter wirklich verhalten haben und hält dir dann einen Spiegel vor, egal ob dir das Bild gefällt oder nicht. Und das kriegen Algorithmen tatsächlich besser hin als wir Menschen, weil sie unsere Voreingenommenheit nicht haben. Analytische, eine generative KI, die ist von uns gerade darauf trainiert, unsere Klischees zu übernehmen, damit die Geschichten, die sie erzählt, bei uns auch auf Anschlussfähigkeit stoßen.
Aber muss die KI nicht auch gleich als Zuhörer, wenn in dem Sinne vorgeprägt, aber die Person, die es schreibt oder spricht, ist ja auch genauso vorgeprägt in dieser Situation. Und um das richtig interpretieren zu können, müsste die KI auch die Ausgangssituation der sprechenden Person wahrnehmen können, oder? Ansonsten fehlt ja die eine Seite.
Es kommt drauf an, was du dir davon erhoffst. Wenn du das jetzt wirklich als eine tiefe Wahrheitsmaschine siehst, die empathisch versteht, wo die Leute herkommen und wie viel davon an ihrer glücklichen oder unglücklichen Kindheit liegt, dann ja. So hoch greifen wir mit unserer Ambition aber gar nicht. Uns reicht das ja schon völlig und unseren Kunden zu verstehen, warum eigentlich jetzt durchschnittlich, warum der typische Kunde von einem Energieanbieter sauer genug ist, ins zweite Level beim Service zu eskalieren, wo es für den Kunden frustrierend und für den Anbieter teuer wird. Das reicht auch völlig zu verstehen. Ein großer Schnapshersteller, der in der Pandemie eben völlig kalt erwischt wurde von den Lockdowns, weil du plötzlich halt die Sachen weder in der Kneipe noch getrunken hast, noch auf Festivals, noch im Club, weil das war alles dicht. Umsätze um mehr als 30% eingebrochen. Trotzdem trinken ja auch in der Pandemie noch Leute diesen Schnaps. Und wenn du dann verstehst, in welchen Kontexten trinken die denn eigentlich in der Pandemie und siehst, ah, okay, die Erwachsenen beim Grillen und die Jugendlichen beim Twitchen, dann hast du, und du verstehst vielleicht noch, warum, was ihnen dabei wichtig ist und wie sie den gerne mixen oder zubereiten. Das reicht ja. Du musst dann nicht verstehen, was in ihrer tiefsten Seele vor sich geht, weshalb sie das tun. Solange du verstehst, so nehmen die das wirklich wahr, reicht dir das, um zielgerichtet handeln zu können.
Absolut. Ich meine, jetzt sind wir auch schon wieder schon fast hier in einer philosophischen Diskussion, aber damit hast du, denke ich, auch ein bisschen die Grenzen aufgezeigt oder wo auch in Zukunft die Grenzen sein werden. Aber nochmal vielleicht einen Schritt in die Realität. Gerade in, also in historisch gewachsenen Unternehmen oder Organisationen ist ja auch die Herausforderung, die Daten erstmal nutzbar zu machen und daran zu bekommen. Ich weiß, dass es ganz viele Unternehmen Daten da lagern haben, die richtig, richtig wertvoll sind, von denen sie gar nicht wissen, dass es sie gibt oder wie du sagst, die in den Silos vorhanden sind, die aber nicht die richtigen Schnittstellen erreichen, um sie dann ja wertschöpfend zu verwenden. Und letzten Endes müsst ihr ja auch da erstmal reingehen, das Ganze strukturieren und nutzbar machen. Das ist ja eigentlich auch die große Herausforderung, wie du es schon kurz angerissen hast, auch die verschiedenen Formate, Systeme und so weiter und so fort anzubinden. Habt ihr da ein Patentrezept oder wie geht ihr davor, wenn ich jetzt genau in so einer komplexen Organisation stehe und meine Hürde, ich weiß, dass ich die Daten habe und ich weiß auch, dass ich da was mitmachen könnte, nur ich weiß nicht wie. Was ist da euer Ansatz? Wie geht ihr da genau ran?
Unser Patentrezept könnte ich dir jetzt verraten, aber dann müsste ich dich ja töten. Das ist ja gerade das Schöne dran, das ist einer der großen Clues, analytische KI wie unsere zu nutzen, weil es diesen gordischen Knoten durchschlägt. Du hast immer dieses Thema eben, wir haben ja Daten, aber die liegen eben in den Silos, die sind nicht richtig aufbereitet und so weiter, die kriegen wir ja nicht zusammen. Und das ist oft ein wirklicher Grund. Es ist aber auch oft ein vorgeschobener Grund, weil wirklich ein Umsteigen auf datengetriebene, empiriegestützte Entscheidung für viele Unternehmen ein Kulturschock ist, weil du plötzlich eine objektive Grundlage hast und die sagt nicht automatisch das, was der Chef sagt oder was der Vorstand sagt. Die sagt auch nicht immer das, was deine Intuition sagt. Die kränkt dich auch manchmal, weil deine vermeintlich total geile Idee total floppt in den Daten. Und da ist natürlich immer eine bequeme Ausrede zu sagen, wir würden ja gerne aber die Daten. Die Ausrede, die schneidest du mit KI wie unserer zum guten Stück ab. Und die Leute, die wirklich was bewegen wollen, die empowerst du damit, weil sie eben nicht mehr erst das Supersystem schaffen müssen, wo alles mit allen verschnittstellt ist und perfekt integriert menschlich, sondern diese Arbeit delegierst du an die Algorithmen. Du kannst in unser System wirklich die Daten reinschmeißen, als natürlich am schönsten über irgendeine API-Schnittstelle, ganz klar, aber du kannst die reinschmeißen als Datenbank-Export, den du über einen Cronjob auf einen FTP-Server legst. Du kannst die reinschmeißen als einen Reporting, das du per E-Mail an ein Postfach an unserem System schickst. Du kannst sie von mir aus als Excel-Tabelle rübergeben. Egal, wie die Daten da liegen und egal, ob du das System physisch verbinden kannst oder nicht, wenn du irgendwie die Daten aus deinem System rauskriegst, kriegst du sie da auch rein. Und sie dann zusammenzuführen und zu strukturieren und darin die Muster zu finden, zu sagen, oh, guck mal, hier haben wir, keine Ahnung, diese Kampagne und hier findet die sich in dem System wieder oder hier ist der Ort und das Produkt und hier findet das sich da wieder. Das ist genau das, was dann die KI-gestützten Systeme bei uns für dich übernehmen. Und das ist wirklich krass, weil es eben über 90% der Personalintensität in solchen Analyseprojekten reduziert, weil das ist, wo du normalerweise mit vielen hochbezahlten und weil die Arbeit echt nervig ist, gefrusteten Leuten sonst zugange bist, diese zahllosen Excel, JSON und sonst was Tabellen zu sichten, durchzugehen, zu korrigieren, umzulabeln, zu integrieren, da zu sagen, hey, hier, das KI, mach mal für mich, ist echt ein Gamechanger.
Ich kann es selber aus der Beratungsperspektive auch nur dahin stellen, indem sie in Marktanalysen sind, die einzige Sache, wo viele Beratungen ganz viel Geld für bekommen, dafür, dass sie das, was sie gerade finden, zusammenkratzen und ganz vielen Leuten sehr zeitaufwendig erst in eine Excel und dann in irgendwelche Slides bauen. Und trotzdem kann das Ergebnis ja nie so gut sein, wie wenn ihr auf eure umfangreichere Datenbank geht. Und da ist, glaube ich, auch die Hürde oder auch die Angst von ganz vielen Unternehmen, dass KI teurer ist. Ja, wahrscheinlich ist so eine Lösung nicht ganz günstig, aber wenn man das vergleicht mit dem menschlichen Aufwand, der dahinter steckt, dessen Ergebnis im Zweifel schlechter oder, wie du gesagt hast, fehlerbehafteter und auf einer viel geringeren Datengrundlage ist, dann ist es, glaube ich, einfach eine riesige Chance, das wahrzunehmen. Das Einzige, was Was ich noch ganz interessant hast, du hast gesagt, es kann ja auch Hierarchien hinterfragen oder es ist eigentlich das fairere, demokratischere System. Sind wir denn überhaupt schon bereit dazu, nur auf Grundlage von Daten zu entscheiden? Also ich glaube, dass ganz viele Organisationen noch nicht so weit sind, solange noch kein nativer Umgang damit besteht. Und wir sind ja jetzt in den Generationen, die lernen damit um, die noch lernen müssen, damit umzugehen und noch nicht in der Generation, die es seit dem Urschleim kennt. Die wird wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Jahren in das Berufsleben eintreten. Wie nimmst du das aus eurer Perspektive wahr? Wird das überhaupt schon angefragt für kritische Entscheidungen von der breiten Masse?
Von der breiten Masse, das kann ich nicht beurteilen. Wir sind ja ein Unternehmen, das zwar sehr, sehr stark wächst, aber vor 5 Jahren erst gegründet ist. Und damit haben wir ja jetzt nicht jedes Unternehmen als Kunde, so dass ich dir nur zu unseren Kunden was sagen kann. Da hast du natürlich einen Selection Bias, weil wer geht zu einem innovativen Unternehmen als einer der frühen Kunden, die Leute, die da auch Bock drauf haben und die da ein bisschen mutiger sind. Da sehe ich aber auf jeden Fall, dass ein erheblicher Punkt ist, wir wollen wirklich wissen, wie es ist. Wir wollen uns keine Illusionen machen, sondern wir wollen bessere Ergebnisse und wir sind bereit, dafür auch anders zu entscheiden, wenn dann die Ergebnisse wirklich besser sind. Da ist eine große Bereitschaft da, weil man, das ist das Schöne dran, wenn man datengetrieben arbeitet, auch direkt überprüfen kann, wird es denn dann besser? Funktioniert es denn? Treten die Prognosen ein? Bringen uns die Handlungen mehr Erfolg? Auf der anderen Seite wird auch wirklich gerade in größeren Organisationen oft explizit dieser politische Aspekt angefragt, wo so eine Lösung deshalb auch teilweise sogar mehr gar nicht in erster Linie eingeführt wird, weil wir im Ergebnis besser werden wollen. Das ist dann auch klar, wollen wir das, aber der primäre Treiber ist, wir müssen die Politik aus den Entscheidungen stärker rausnehmen. Wir müssen irgendwo eine Basis schaffen, wo sich alle im Unternehmen darauf einigen können, okay, so sieht die Realität aus, auf die sich auch das Unternehmen mit seinen Kunden oder Lieferanten drauf einigen kann. Ah, so sieht die Realität aus. Und nicht jeder sich die Welt so schön rechnet und schön schummelt, wie sie ihm passt und du die Hälfte des Tages damit verbringst, um Realitäten zu rangeln und Fakten versus alternative Fakten, sondern wo du wirklich sagst, eine Kundin von uns, von einem großen Technologiekonzern, hat das kürzlich bezeichnet, das ging mir runter wie Öl, als Single Source of Truth. Und das ist wirklich ein wichtiger Motivator auch heute schon, weil der Wunsch ganz klar da ist, lass doch bitte pragmatischer entscheiden und weniger ego-getrieben. Und das ist nicht nur eine Sache von jungen Menschen. Sollte man damit dann und kann man damit alles datengetrieben entscheiden, würde ich sagen, nein, das ist auch nicht der Zweck von dem, was wir tun. Der Zweck ist, datengetriebene Entscheidungen zu ermöglichen, da wo sie Sinn machen. Zum Beispiel bei der Frage, wie viel von diesem Ware müssen wir uns als Händler ins Geschäft legen? Wie schnell werden wir die verkaufen? Lagern wir als Hersteller zum Beispiel die Sofas in dem einen oder im anderen Lager? Wo werden die danach gebraucht, damit sie kürzere Lieferzeiten haben? Investiere ich mein Geld eher in, Plakate oder in Facebook-Werbung oder eine Kombination aus beiden, damit ich meine Veranstaltung voll kriege. Solche Entscheidungen kann ich gut mit Daten treffen. Aber es gibt viele Entscheidungen, die würde ich niemals nur mit Daten treffen wollen. Da gehört immer menschliche Empathie auch rein und auch ein Aushandeln. Und die Idee ist ja eben nicht, dass die KI unsere Entscheidung ersetzen soll. Die Idee ist, dass die KI uns helfen soll, bessere Entscheidungen zu treffen. Und da gehört genauso auch unser Herz und unser Bauchgefühl dazu. Aber halt nicht im luftleeren Raum, sondern auf Basis eines gesicherten Verständnisses, in welcher Welt wir uns eigentlich bewegen.
Absolut, vor allem, das ist ja generell die große Herausforderung, auch gesellschaftliche Herausforderung, dass es so viele Datenquellen, alternative Datenquellen gibt, dass es auch natürlich auch zu ganz vielen alternativen Meinungen oder Perspektiven führt und man da auch schon nicht mehr umgehen kann. Also man sieht es in den Medien, man sieht es eigentlich überall. Es gibt viel zu viele Richtungen und auch, wie sagt man, Unwahrheiten ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, die alternative Wahrheit ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Und da liefert ihr in dem Moment wahrscheinlich, auch wenn es mal unbequem ist, aber die unbequeme Wahrheit mit einem wirklich neutralen Datenhintergrund. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist ja nicht nur ein Umgang, der irgendwo in Organisationen oder in dem Sinne in wirtschaftlich denkenden Unternehmen der Fall ist, sondern was immer weiter sich auch durch die Gesellschaft ziehen wird. Einfach, wie geht man damit um, wenn man plötzlich viel zu viele Meinungen hat, mit die man überhaupt verarbeiten kann und eigentlich nur noch in Bubble denkt Und da so ist es im Unternehmen ja auch. Jetzt sind wir wieder bei den Silos. Auch da denkt man ja in den Bubbles und in der eigenen Perspektive oder in dem Sinne, in dem Vorteil der eigenen Abteilung oder den Interessen von Sales, von Marketing, von der Supply Chain, wie auch immer. Auch unter dem Aspekt finde ich das unglaublich spannend.
Deswegen habe ich das Unternehmen auch so aufgebaut und so positioniert, dass wir nirgends in der Umsetzung sind. Ich werde das oft gefragt, so warum nutzt ihr denn eigentlich nicht eure Algorithmen, um selber damit, keine Ahnung, Aktien zu traden und noch reicher zu werden? Oder warum bietet ihr nicht auch irgendwo dann, warum flanscht ihr nicht noch Generative AI an und bietet an, dann aus den Daten und Empfehlungen eurer Tools auch gleich, keine Ahnung, die Werbung, die Vertriebsmaterialien zu gestalten und zu schalten? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind wirklich der Libero, der neutrale Libero, der auf jeder Position spielen kann, damit man den Daten vertraut. Insofern, Libero ist da gar nicht das richtige Bild. Schiedsrichter wäre ein besseres Bild. Wir spielen nämlich eben nicht mit, das ist der Punkt. Wir sind nicht nur auf jeder Position einsetzbar, wir spielen nicht mit. Das braucht oft Disziplin, weil wir dann Sachen sehen und denken, boah, das könnten wir jetzt eigentlich lösen und geil, das wäre ein geiles Produkt, dann hätten wir direkt die Umsetzung dabei. Aber dann würde man uns immer zu Recht einen Interessenskonflikt unterstellen. Dann würden wir immer sagen, ja, natürlich wollt ihr mir jetzt dieses System verkaufen, weil da verdient ihr ja selber dran. Wir verdienen nicht daran, was unsere Systeme sagen. Wir verdienen daran, dass du sie nutzt. Aber wenn die dir was sagen, was du total blöd findest, dann kriegen wir deswegen nicht weniger Geld. Wenn die dir was sagen, mit dem du reich wirst wie Krösus, verdienen wir deswegen nicht mehr Geld. Es ist für uns ökonomisch total egal, was unsere Algorithmen am Ende als Ergebnis ausspucken und dir sagen, so sieht die Welt aus, das solltest du tun. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass man uns das auch glaubt und zutraut. Und das traut man dir nicht mehr zu, wenn du selber mitspielst und dich selber an deinen Predictions und an deiner Modellierung bereicherst, weil du dann sofort zu einem parteiischen Mitspieler wirst. Und das sollte KI nicht sein, so wie wir sie sehen. KI sollte, also gerade analytische KI, eine neutrale Ressource sein, die wir als Menschen nutzen können, wie wir einen Hammer oder eine Bohrmaschine nutzen oder das Automobil. Die sollte nicht ein Akteur sein, der quasi im Spiel der Menschen mitmischt und sich selber wie ein Mensch aufführt und selber plötzlich Unternehmen gründet, wirtschaftliche Entscheidungen trifft. Sonst können wir dieser KI auch nicht mehr trauen, weil wir dann sagen, ja klar, du willst mir doch jetzt nur andrehen.
Ja, jetzt sind wir ja schon fast in der ethischen Diskussion, die beim AI Act geführt wird in der EU. Ja. Aber ich glaube auch, das ist die essentielle Entwicklung, damit das Vertrauen noch da bleibt, weil das Misstrauen ist jetzt ja schon hoch genug. Und ganz klar, die Leute, die das Misstrauen haben oder das nicht anwenden, die werden abgehängt und auch die Organisation. Und deshalb finde ich es auch da super, dass ihr das ja auch den, sagt man, kleineren Organisationen oder Unternehmen zugänglich macht, die es nicht leisten können, sowas zu entwickeln. Die großen Konzerne können das vielleicht selber machen. Kriegen sie es nicht hin. Die kleineren können es auf absehbare Zeit nicht. Aber dafür gibt es dann eben solche Lösungen am Markt. Wir kratzen am Zeitlimit, du, bevor wir hier weiter philosophisch abdriften. Wäre meine Frage noch, was ist die Zukunft in der KI? Ist wahrscheinlich zu breit gefragt, weil dann wird es noch eine Stunde dauern. Aber was ist eure Zukunft?
Unsere Zukunft unternehmerisch ganz klar ein starkes Sales- und Marketing-getriebenes Wachstum und eine starke Internationalisierung. Wir haben eine fantastische Technologie aufgebaut, die wirklich auch international alles an Preisen gewinnt, was du gewinnen kannst und den Kunden sehr stark weiterhilft, sind aber eben als gebootstrapptes Unternehmen ohne großen VC dahinter wirklich immer sehr auf Effizienz getrieben gewachsen. Wir haben nie viel für Werbung, nie viel für Vertrieb ausgegeben. Immer profitabel gewirtschaftet, aber da sind damit auch an vielen Orten unterm Radar geflogen. Und das Feedback, das wir jetzt aktuell kriegen, das bestätigt uns da drin zu sagen, jetzt wirklich voll Attacke nach vorne ins Risiko gehen und viel bekannter werden und das auch über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaustragen. Auf der inhaltlichen Ebene sehe ich als Entwicklung einerseits wirklich den von dir erwähnten AI Act als eine sehr spannende Sache für uns und auch generell für KI in Europa. Die Digitalpolitik der EU, die war und ist in vielen Bereichen echt verstrahlt, aber der KI, der AI Act, das ist im Kern eine verdammt gute, wichtige Initiative, weil sie in den Fokus stellt, KI muss erklärbar sein. KI muss Rechenschaft ablegen können. Und das ist eine sehr spannende Diskussion. Das können nämlich die asiatischen und die amerikanischen Produkte fast alle nicht. Unsere KI kann das von Anfang an und auch generell in Europa denkt man eher so. Und da haben wir wirklich eine Chance als Europäer, sicherlich nicht an Marktanteilen noch irgendwo zu den Chinesen oder Amerikanern aufzuholen. Der Drops ist gelutscht und wir werden nicht das bessere ChatGPT hier bauen. Ain't gonna happen, wir werden auch nicht das bessere Google bauen. Aber eine Nische zu haben, die auf der ganzen Welt gebraucht wird und die einen eigenen Geschmacksrichtung hat mit diesem Thema Explainable, das denke ich, da wird ein sehr, sehr spannender Markt entstehen, der dann auch dazu führt, dass man interessante Kombinationen kriegt. Und da geht für uns auch in der User Interaction die Reise hin, dass wir sagen, diese Explainability, dass man immer erklären kann, warum empfiehlt die KI das jetzt, auf welchen Daten und mit was für Annahmen, die muss erhalten bleiben. Aber in der Interaktion mit dem Nutzer, da kann durchaus auch generative KI zum Einsatz kommen, damit du in der Lage bist, dich mit dem Programm wirklich zu unterhalten und dir daraus genau die Informationen, Empfehlungen zu ziehen, die du in dieser Situation brauchst, anstatt, wie das heute bei allen, auch bei uns noch ist, dich durch irgendwelche Dashboards klicken zu müssen. Da arbeiten wir dran und da sehe ich auch Generative AI an einer guten Stelle. Also wenn Leute ChatGPT und Co. als Recherchetool nutzen, da rollen sich mir die Fußnägel, das ist gefährlich. Aber wenn sie das nutzen, so wie Menschen auch vorher schon Alexa genutzt haben, zu sagen, ich kriege Wissen besser handhabbar, indem ich Fragen stellen kann, in Gespräch gehen kann, Dinge, die mir als Mensch intuitiver sind, als irgendeine Software zu bedienen, da wird, denke ich, viel passieren. Und was wir heute noch an Interaktionen mit Computern kennen, was immer noch letztlich aus den 80er, 90ern geprägt ist, wird sich da, denke ich, stark verändern durch KI.
Super spannend. Genau, das ist ja eigentlich die Problematik, die auch hinter ganz vielen großen ERPs liegt. Die Aufbereitung der Informationen, sodass sie irgendwie verständlich sind in der Masse, liegt ja teilweise immer noch bei Menschen, wie wir es angesprochen hatten.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein riesiges Ding. Ich persönlich spiele auch mit dem Gedanken, wird es vielleicht irgendwann mal in einem Videoformat, wo dir jemand was erklärt, wenn unsere Aufmerksamkeitsspanne noch mehr sinkt, im Sinne von, dass die KI dir per TikTok am Morgen die wichtigsten Informationen für dich aufbereitet reinkommt. Auch das finde ich super spannend. Aber naja, wir müssen leider zum Abschluss kommen. Was kannst du noch vielleicht wirklich abschließend ein, zwei Sachen sagen, die du Menschen oder Unternehmern, UnternehmerInnen mitgibst, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen?
Das Allerwichtigste, lasst euch nicht einschüchtern und lasst euch keine Scheiße erzählen. Ihr könnt das selber verstehen. Es ist in der Technik super komplex, aber in der Frage, was ist es eigentlich und was kann man damit machen, ist es so komplex jetzt auch nicht. Und wer da nur mit Fremdwörtern um sich schmeißt und so tut, als könne man das nur als Guru, der will euch irgendwas andrehen. Da würde ich immer skeptisch werden. Das andere ist aber, und das hängt zwingend damit zusammen, bitte beschäftigt euch damit, interessiert euch dafür, nicht nur als Anwender. Wir haben gerade dieses Jahr eine Studie gemacht, sehr groß angelegt, wo wir untersucht haben, wie gehen die Deutschen mit KI um. Und das war schlimm, also gerade auch in der Wirtschaft, weil die meisten, je mehr sie KI nutzen, desto weniger verstehen wollen, wie die funktioniert. Alle nutzen Language Models, keiner guckt auch nur mal bei Wikipedia noch nach, was ein Language Model ist. Und das ist gefährlich. Also KI ist nicht ein Wesen oder ein Tool, KI ist eine Werkzeugbox. Und wenn ihr vernünftig einen Nagel in die Wand kriegen wollt, müsst ihr verstehen, dass man dafür den Hammer nimmt und nicht eine Bohrmaschine oder eine Stichsäge. Und das könnt ihr nur sinnvoll nutzen, ohne euch abhängig zu machen von Dritten, wenn ihr versteht, wofür nutzt man zum Beispiel Generative AI? Wofür nutzt man analytische KI? Wofür nutzt man RPA, also Robotic Process Automation? So, was macht man mit dem Hammer? Was macht man mit der Bohrmaschine? Ihr müsst dafür den Hammer ja nicht bauen können. Ihr müsst auch nicht alles selber hämmern. Aber dieses Verständnis, auf welchen Grundlagen funktioniert es und was gibt es für Arten von KI, das ist total wichtig, um souverän einsetzen zu können und sich nicht abhängig zu machen von irgendwelchen US-Konzernen und sich auch nicht abhängig zu machen von irgendwelchen windigen Anbietern, die einem sagen, nutz unsere Lösung und dann wird alles, also von der Welthunger bis zum Klimawandel, sich in Wohlgefallen auflösen, solange du genug Geld überweist.
Wenn man sich jetzt mal nicht verarschen lassen möchte, da keine Scheiße hören will über KI, dann darf man sich ja mit Sicherheit mit dir an den Austausch begeben. Wie kann man dich denn erreichen?
Mich erreicht man unter www.haseundigel.com. Da findet man Hase und Igel oder Jan Schönmakers bei LinkedIn schwer zu übersehen, weil ich da meine Klappe nie halten kann.
Das kann ich bestätigen. Hat mich sehr gefreut, Jan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die breite Diskussion. Ich glaube, es waren ganz, ganz viele spannende Einblicke auch in eure Lösung und auch abseits davon, aus deiner Erfahrung. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald.
Ganz lieben Dank dir und danke euch fürs Zuhören.